ARD Sounds.
Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Hass ertragen kann. Aber weißt du, wie man das schafft?
Wie denn?
Wenn du zurück hast, verlierst du deine Souveränität. Wenn du nicht zurück hast, bleibst du souverän. Wenn man zu wenig Geld hat, wenn man wirklich arm ist, das ist ganz blöde. Wenn man permanent rechnen muss, auf alles achten muss. Wenn man zu viel Geld hat, habe ich festgestellt, das ist auch blöde. Und jeder beschwerte sich über was anderes, das werde ich nicht vergessen. Und das ging einen ganzen Abend, und zwar Anfang Januar 1990. Und da kam ich raus und habe gesagt, warum tue ich mir diese Scheiße eigentlich an?
Hallo Sissi.
Hallo Flo.
Grüß dich. Du darfst die Augen zumachen.
Okay, meine Augen sind zu.
Heute zu Gast eine lebende Legende. Gregor Gysi. Anwalt, Politiker und der wohl schlagfertigste Kopf, den die deutsche Politik je gesehen hat. In der DDR verteidigte er als Rechtsanwalt Regimekritiker wie Robert Havemann und Rudolf Barrow. Nach der Wende transformierte er die SED zur PDS und später zur Linken. Und jetzt, mit 77 Jahren, erobert er TikTok, um junge Wähler zu erreichen. Wer sagt, dass Politik langweilig sein muss? Freut euch auf persönliche Einblicke mit einer ordentlichen Portion Berliner Schnauze.
Hi, ich bin Sissi und ich versuche heute die unentdeckte Seite meines Gastes herauszufinden. Ich weiß zwar nicht, wer vor mir sitzt und ich höre auch die echte Stimme nicht, aber ich hoffe, dass genau diese Situation ein tiefes und ehrliches Gespräch möglich macht. Jetzt viel Spaß mit Unentdeckt.
Hallo da drüben.
Hallo, liebe Sissi.
Ich habe vorhin mit der Redaktion drüber gesprochen, als was ich quasi als Jugendliche gearbeitet habe, wie ich mein erstes Geld verdient habe. Ich war nämlich bei meinen Eltern im Biergarten. Die hatten einen Biergarten und da habe ich dann immer mitgeholfen in der Spülküche oder manchmal auch in der Küche und manchmal auch an der Kasse und habe da mein erstes Geld verdient. Und die Frage würde ich jetzt vielleicht gerne mal weitergeben. Wie bist du denn zu deinem ersten Geld gekommen?
Da habe ich in der Landwirtschaft schuften müssen. Das nachdem die Kartoffelvollerntemaschine über das Feld gefallen ist, musste ich die noch übrig gebliebenen Kartoffeln in Kisten einsammeln. Und da bekam ich pro Kiste 15 Pfennig.
Okay, auch bei den Eltern dann oder auf dem Land?
Nee,
oder?
Das war auf dem Land.
Und wie hat das deinen Bezug zum Geld verändert? Wie bist du überhaupt zu dem Job gekommen?
Kurze Unterbrechung, so höre ich meinen Gast.
Also mein Bezug zum Geldform ist dadurch verändert, dass ich das erste Mal mit 14 ein Lehrlingsentgelt von 50 Euro bekam. Euro, 50 Mark. Ein Jahr später von 60 Mark, wieder ein Jahr später von 70 Mark. Warum das 4 Jahre waren, erkläre ich später, nur wenn Sie es hören wollen.
Und dann bekam ich im vierten Jahr sogar 100 Mark. Das war wahnsinnig viel Geld.
Was hast du denn mitgenommen aus dieser Zeit? Also es hört sich an, als wäre das irgendwie auch, hättest du da geschuftet und irgendwie auch was gemacht dafür, dass du Geld bekommen hast? Was hast du aus der Zeit mitgenommen?
Naja, da ich vorher von meinen Eltern kein Taschengeld bekam, sondern immer, wenn ich was brauchte, haben die mir was gegeben, war das erste Mal, dass ich richtig einen Bezug hatte und mir überlegen konnte, was ich mir jetzt davon kaufe. Also ob ich mir zwischendurch ein Brötchen kaufe oder ob ich mir doch was anschaffe etc. Das hat mich schon etwas geprägt. Also auf jeden Fall fand ich es damals viel. Heute wüsste ich gar nicht, wie ich einen Tag damit überstehen soll.
Wie hat sich denn der Bezug zum Geld verändert?
Also
bis heute.
Irgendwann habe ich natürlich dann angefangen, richtig Geld zu verdienen und habe folgende Feststellung getroffen. Wenn man zu wenig Geld hat, wenn man wirklich arm ist, das ist ganz blöde, wenn man permanent rechnen muss, auf alles achten muss. Wenn man zu viel Geld hat, habe ich festgestellt, das ist auch blöde. Schauen Sie sich die Fotos der Reichen, auch der reichen Kinder an, die lächeln nie. Während die armen Kinder aus Brasilien auf so einem komischen Fußballplatz, die lächeln immer. Also die sind fröhlicher, das ist interessant. Und ich finde, wenn man ausreichend hat, so dass man nicht jeden Tag rechnen muss, dass man sich auch was leisten kann, aber man auch nicht überzieht, dann ist man, glaube ich, mit Geld am glücklichsten.
War Geld ein Motivator für dich in deinem Leben?
Nee.
Okay. Was gab es da für andere Motivationen? Ich weiß ja nicht, wer du bist. Ich weiß ja nicht, wer sich da hinter dem Vorhang verbirgt, was du machst beruflich. Aber vielleicht kannst du mit mir teilen, was du beruflich machst und was dich dahin motiviert hat.
Och, ja, ich mache vieles beruflich. Ich bin Rechtsanwalt, ich bin Politiker, ich bin Moderator, ich bin Podcaster und Autor. Das langt doch.
Das ist einiges. Und was ist so die wichtigste Rolle? Kann man das sagen? Kannst du das sagen?
Ja, es ist wirklich schwer. Weil als Politiker versuche ich immer, den Zeitgeist zu verändern. Das ist mir wichtig, aber ich kann keiner Einzelnen und keinem Einzelnen helfen. Als Anwalt wiederum versuche ich einer Einzelnen oder einem Einzelnen oder auch einem einzelnen Unternehmen oder einer Einrichtung zu helfen, aber kann wiederum nicht den Zeitgeist verändern. Und ich brauche beides. Also ich will mich allgemein äußern und ich will auch konkret helfen. Deshalb finde ich diese Mischung ganz gut. Und als Moderator, da genieße ich eigentlich nur, dass ich neugierig bin, also so wie du, auf das Leben ganz anderer Leute und sage, wieso ist der so anders geworden als du? Was war in seiner Kindheit anders? Was war in seiner Jugend anders? Also das interessiert mich dann immer. Und ich finde, das merkt man auch im Fernsehen, wenn eine Moderatorin oder ein Moderator neugierig sind, dann wird das Gespräch interessant. Wenn sie ihre Fragen so abklappern, dann wird es langweilig.
Mhm. Ja, also eine spannende Mischung, die du da machst. Wie bist du dazu gekommen, in die Politik einzusteigen? Weil ich meine, nur weil man was verändern will oder neue Aspekte setzen will, heißt es ja noch nicht, dass man Politiker oder Politikerin werden möchte.
Wollte ich auch gar nicht. Ich habe das in den ersten Jahren meines Lebens, also meines Erwachsenenlebens, ausgeschlossen. Da war ich auch nur als Rechtsanwalt tätig. Und dann kamen lauter Zufälle zusammen. Und diese Zufälle, so ein Auftritt in einem Theater, dann sollte ich mal auf einer Kundgebung sprechen. Und die spülten mich so in die Politik hinein, so würde ich es mal sagen.
In was für einer Zeit war das? Also was kann ich mir vorstellen? Was waren da die Herausforderungen?
Naja, wenn ich zu viel erzähle, ahnst du ja, wer ich bin. Aber es macht ja nichts. Also es ist so, ich habe Interessengruppen vertreten in der Politik, die kein anderer vertreten wollte. Mhm. Es war aber notwendig, auch sie zu vertreten. Und das hat mich geprägt. Dadurch wurde ich auch zunächst abgelehnt. Heute ist das anders. Heute akzeptiert mich eine Mehrheit. Aber da musste ich hart dran arbeiten, um das zu erreichen.
Okay, und welche Interessengruppen waren das?
Das waren die Gruppen aus der DDR, die enttäuscht waren von der Art der Einheit oder die wussten, dass aus ihnen nichts wird oder die Einheit gar nicht wollten. Also mit anderen Worten, ganz verschiedene Leute, die aber auch eine Interessenvertretung brauchten und auch einen Weg in die deutsche Einheit finden mussten. Das war nicht so leicht.
Warum hast du dich dieser Gruppe zur Verfügung gestellt? Also warum hast du diese Interessen vertreten? Kommt das auch aus deiner eigenen Geschichte?
Gibt es mehrere Gründe. Einerseits hängt es mit meiner eigenen Geschichte zusammen. Andererseits wurde ich so hineingedrängt in die Rolle. Und drittens bin ich Anwalt und zum Anwalt kommen nie glückliche Menschen. Verstehst du, im Eherecht kommt nie ein Ehepaar vorbei und sagt, wir sind seit 40 Jahren glücklich verheiratet und wollen Ihnen mal erzählen, wie das läuft. Das kannst du einfach vergessen. Mhm. Also dann kommt sie und will den Alten eigentlich schon seit einem Jahr loswerden. Also eine völlig umgekehrte Situation. Und es ist auch egal, ob es um Strafrecht, Zivilrecht, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht geht. Es geht immer um Probleme, die die Leute haben. Daran gewöhnt man sich. Mhm. Da brauchst du ein kleines bisschen Abstand, sonst wirst du depressiv. Aber das führt zu einer anderen Erkrankung bei mir, dass mich eigentlich auch nur Leute mit Problemen interessieren. Und so interessieren mich dann auch nur Parteien, wenn sie Probleme haben. Und die drei Gruppen, die ich genannt hatte, die hatten eben Probleme. Und das reizte mich ärger, gerade ihre Interessen zu vertreten, natürlich auch zu sagen, ein bisschen selbstkritisch die eigene Biografie aufarbeiten etc., aber das reizte mich ehrlich gesagt. Und dann habe ich sie vertreten und das Interessante ist, dass ich dafür zunächst sehr beschimpft wurde und heute werde ich dafür gewürdigt.
Okay, inwiefern gewürdigt?
Indem Politikerinnen und Politiker anderer Couleur mit anderen Auffassungen sagen, heute muss ich akzeptieren, dass du einen Beitrag dazu geleistet hast, dass erstens in diesen ganzen Zeiten kein einziger Schuss gefallen ist und zweitens, dass du Leute mit in die Einheit genommen hast, die wir gar nicht hätten führen können in die Einheit. Also da, wenn man so will, hatte ich eine gewisse Sonderrolle. Und ich habe sie gespielt, obwohl ich dafür so beschimpft wurde. Da habe ich auch gestaunt über mich. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Hass ertragen kann. Aber weißt du, wie man das schafft?
Wie denn?
Wenn du zurück hast, verlierst du deine Souveränität. Wenn du nicht zurück hast, bleibst du souverän.
Und warst du, also wusstest du um diese Eigenschaft von dir oder hast du die erst in dieser Zeit dann entdeckt?
Also das war eine bewusste Entscheidung, dass ich mir gesagt habe, du darfst nicht zurückhassen. Und dann habe ich mir eine Methode überlegt, wie man das machen kann. Und zwar, warum hasst die Frau oder der Mann dich? Und dann musst du dir überlegen, aha, der hat ja über dich nur das gelesen, er hat nur das erfahren, er ist ja völlig einseitig informiert. Und in dem Maße, wie du dir erklärst, wie der Hass entstanden ist, kannst du souveräner damit umgehen und hasst nicht zurück. Ich meine, Jesus Christus sagt in der Bergpredigt, wir sollen unsere Gegner lieben. Na, das kann ich nun auch nicht, aber ich finde, ich bin ihm einen großen Schritt entgegengekommen, indem ich nicht zurückhasse.
Die Redaktion hat mir hier gerade auch ein Wort eingeblendet und zwar klarkommen mit allen Schichten. Ist das was du dir vorgenommen hast oder wie kann ich das verstehen?
Nee, das geht gar nicht. Also wenn du bestimmte Interessen vertrittst, musst du immer wissen, dass du die Interessen anderer verletzt. Anders geht es gar nicht. Also wenn ich zum Beispiel mehr Steuergerechtigkeit fordere, dann heißt das, ich will Leute entlasten, die freuen sich und andere stärker belasten und die freuen sich nicht. Und davon musst du ausgehen. Anders kannst du Politik gar nicht machen.
Also dir fällt es auch nicht schwer, gegen den Strom zu schwimmen?
Nein, das musst du, wenn du Oppositionspolitiker bist, sowieso lernen. Und es gibt keine Partei, die über 50% der Stimmen kriegt. Also keine Partei kann von sich behaupten, sie vertrete eine Mehrheit in der Gesellschaft. Sie vertreten alle Minderheiten, manche größere Minderheiten, andere kleinere Minderheiten. Aber das vergessen sie immer. Komischerweise, die meisten Politikerinnen und Politiker gehen immer davon aus, dass sie im Interesse aller Bürgerinnen oder des ganzen Volkes sprechen.
Das ist natürlich blöd.
Nein, natürlich nicht. Das ist Blödsinn.
Nee, ich meinte, ob die wirklich davon ausgehen.
Manche schon. Also wenn, gerade wenn du Regierungsverantwortung hast, dann kriegst du so ein Gefühl, dass du ja für das gesamte Volk, für die gesamte Bevölkerung zuständig bist und findest eigentlich, dass sie dich alle mögen müssen. Klappt bloß nicht.
Mich würde noch interessieren, du hast am Anfang gesagt, du bist quasi angetreten, um Dinge zu verändern. Würdest du sagen, in deiner bisherigen Karriere als Politiker hat es schon geklappt?
Ja, manches.
Inwiefern, auf was bist du besonders stolz?
Vieles nicht. Ich war der Erste, der mal einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn vorgeschlagen hat. Und alle anderen waren dagegen. Und nun haben wir ihn.
Okay, das ist ja was, worauf man stolz sein kann wahrscheinlich.
So was.
Mich interessiert jetzt, du machst es ja wahrscheinlich schon eine Weile, höre ich raus. Wie würdest du sagen, hat sich die politische Landschaft irgendwie verändert? Also merkst du da, dass irgendwie der Ton rauer geworden ist oder dass es schwieriger ist, Dinge anzugehen. Wie nimmst du das wahr?
Naja, nach 1945 war es so, dass unterschiedlichste Biografien aufeinander stießen, was in Deutschland so besonders wichtig war. Da gab es also einen Konrad Adenauer, der von den Nazis als Oberbürgermeister von Köln abgesetzt wurde, auch nie bei der NSDAP war, der aber auch keinen Widerstand leistete. Also der so dazwischen stand und für alle leiten konnte. Dann gab es aber eben auch den Wehner, der gegen die Nazis gekämpft hat, in sowjetischer Emigration war, der auch Kommunist war, dann in Schweden war, dann Sozialdemokrat wurde. Dann gab es Willy Brandt, der in Norwegen gegen die deutschen Streitkräfte gekämpft hat. Dann gab es Wehrmachtsoffiziere im Bundestag. Ich glaube, es gab sogar zwei von der SS. Also mit anderen Worten, es stießen die verschiedensten Biografien aufeinander und das musste ausgetragen werden. Das war spannend. Heute sind es überwiegend eher kleinbürgerlich Strukturierte, die sich im Bundestag wiederfinden und deshalb hat das Niveau natürlich nachgelassen. Mhm. Das ist das eine. Aber es ist gröber geworden und zwar ist es gröber geworden durch die AfD. Die bringt eine andere Tonlage rein, es wird anders auf sie reagiert. Man muss aufpassen, wie man Anträge formuliert, damit kein falsches Zusammengehen entsteht und die Kultur im Bundestag sich verändert. Ich erzähle Ihnen mal folgende Geschichte. Da gibt es so eine Art Kneipe in der parlamentarischen Gesellschaft mit einem größeren Raum und einem kleineren Raum und ohne jede Anordnung, ohne dass irgendjemand gesagt hat, so soll es sein, sind die AfD-Abgeordneten immer in dem kleineren Raum und die Abgeordneten aller anderen Fraktionen in dem größeren. Und nie käme einer von den anderen Fraktionen auf die Idee, in den AfD-Raum zu gehen und nie käme einer von der AfD auf die Idee, in den anderen Raum zu gehen, obwohl die nebeneinander liegen. Mhm. Das finde ich bemerkenswert. Und zwar wirklich ohne, dass es jemand gesagt hat. Und da merkt man dann den kulturellen Bruch, der da entstanden ist.
Verstehe. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich keine einfache Arbeitsweise ist, die Stimmung da einfach rauer geworden ist. Warum würdest du trotzdem sagen, junge Menschen, warum ist es trotzdem wichtig, dass die vielleicht auch sich politisch interessieren und auch in die Politik gehen? Weil wenn man dir so zuhört, klingt es auf jeden Fall nach einer harten Aufgabe.
Naja, Bergmann zu sein ist noch härter und anstrengender. Also die Berufe sind ja sehr unterschiedlich. Also ich denke, diejenigen, die eine gewisse Leidenschaft entwickeln können, die etwas erreichen wollen, sollen in die Politik gehen. Sie müssen nur wissen, wenn man jung ist, hat man keine Geduld. Mhm. Als ich noch jünger war, ich bin ja immer noch jung, ist nur ein Scherz. Also als ich noch jünger war, hatte ich natürlich auch keine Geduld. Aber die muss man in der Politik entwickeln. Mhm. Weil du bist von einer Sache brennend überzeugt und die anderen sehen das einfach nicht ein. Und das kann schon nerven. Aber wenn man eine Leidenschaft entwickelt, kann man auch was verändern. Das Zweite, was man wissen muss, in der eigenen Partei gibt es immer auch Konkurrenz. Das ist unangenehm. Deshalb sind Freundschaften mit Leuten aus anderen Parteien leichter, weil da bist du kein Konkurrent und die sind auch kein Konkurrent. Das ist wirklich
interessant. Inwiefern Konkurrenz?
Ja, zu beobachten. Das muss man auch wissen. Und dann muss man einen Weg gehen. Also ich finde, man muss, wenn man in die Politik geht, versuchen, die Kommunalpolitik kennenzulernen, dann die Landespolitik und dann erst die Bundespolitik oder die Europapolitik. Das ist wichtig, weil man verliert sonst jede Bindung nach unten. So, und dann sage ich jungen Abgeordneten immer Folgendes, sie sollen 8 Jahre im Bundestag sein, sie müssen auch den Alten auf die Nerven gehen. Das ist auch ihre Aufgabe. Also wenn du älter bist, kannst du ja die ganze Klimakatastrophe noch aushalten, weil ja dein Leben irgendwann in absehbarer Zeit zu Ende geht. Aber wenn man so jung ist wie Sie und noch so viele Jahrzehnte Leben vor sich hat, dann geht das eben nicht. Also muss man bei den Alten immer an die Türen klopfen und sagen, macht nicht Politik für euch, sondern für uns und das heißt für die Zukunft. Das ist richtig. Und dann sage ich Ihnen immer, nach 8 Jahren müssen Sie rausgehen aus dem Bundestag und müssen mit Ihrer Partei vereinbaren, dass sie in 8 Jahren wiederkommen. Und okay. Das müssen die auch zusichern. Ja, und dann müssen sie in der Pflege arbeiten oder bei Sterbehilfe oder auf dem Friedhof oder es ist mir egal wo. Und zwar entweder in der sogenannten dritten Welt oder hier in Deutschland. Das ist mir auch egal. Wenn sie das nicht machen, sondern mit 19 oder 18 oder 20 in den Bundestag kommen und bis zur Pension dort bleiben, passieren 3 Sachen. Irgendwann fangen sie an zu glauben, dass die Bundestagsdrucksachen das Leben widerspiegeln. Ein schwerer Irrtum. Mhm. Das Zweite ist, dass sie die Verbindung zur Bevölkerung verlieren, weil sie sich in engen politischen Kreisen aufhalten, wo ihnen immer Recht gegeben wird. Und dadurch verkennen sie völlig die Lage. Und zum Schluss sage ich ihnen immer, den Jungen seht ihr aus wie eine Bundestagsdrucksache. Und da müssen sie wenigstens lachen. Aber das ist... Damit meine ich, dass man mit dem Älterwerden, wenn man immer das Gleiche macht, immer das Gleiche liest, dann sieht man das auch im Gesicht.
Jetzt war hier gerade ein Wort eingeblendet und zwar Superpower, Ausdauer, glaube ich. Bist du ein Mensch, der viel Ausdauer hat oder der auch sagt, das ist wichtig im Bundestag oder in der Politik, wo du auch bist? Ich weiß ja nicht, wo du bist, wo du tätig bist.
Ja, natürlich. Ich kann Ausdauer an den Tag legen. Mhm. Und als Anwalt brauchst du das sowieso. Da machst du ein Verfahren, gehst vors Amtsgericht, danach gehst du vors Landgericht, dann versuchst du zum Bundesgericht zu kommen, dann gehst du zum Bundesverfassungsgericht und zum Schluss zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Da hast du schon ein halbes Leben verbracht in der Zeit. Aber man braucht eben Ausdauer, wenn man etwas erreichen will. und schön ist, wenn es am Schluss doch ein Erfolg wird. Aber dann brauchst du einen Mandanten, der dir so traut, dass er jeden Weg, auch den Weg der Niederlage, immer mitgeht und sagt, gut, ich gehe mit dem auch den nächsten Weg und auch den übernächsten Weg. Und da lernt man Ausdauer. Als Rechtsanwalt lernst du auch, dass deine Anträge keinen Erfolg haben. Mhm. Die haben ja nicht alle Erfolg. Die Rechtsanwälte reden immer von ihren Erfolgen, aber glaub mir, sie haben alle auch Niederlagen, über die reden sie bloß nicht so gerne. Und das ist schon ein Training für Ausdauer.
Ist es für dich schlimm, wenn du Niederlagen erfährst in deinem Beruf?
Na klar, aber auszuhalten. Es gibt einen Unterschied. Es gibt Niederlagen, mit denen man rechnet. Also wenn du als Opposition einen Antrag im Bundestag stellst, weißt du, dass du keine Mehrheit bekommst. Aber du kannst versuchen, wieder den Zeitgeist zu verändern. Das ist wichtig. Und als Anwalt gibt es Sachen, wo du mit einer Niederlage rechnest, dass auch den Mandanten sagst und plötzlich hast du keine Niederlage, dann bist du verwundert. Aber schlimmer ist, wenn du eigentlich glaubst, das ist völlig berechtigt und du hast trotzdem keinen Erfolg. Und dann ist man richtig wütend und ärgert sich und will unbedingt die nächste Instanz anrufen.
Also ist es auch so ein bisschen so ein Thema, quasi weiterzukommen und nicht von dem Ideal loszulassen, oder? Weil ich stelle mir das schon extrem schwierig vor, wenn man irgendwie für was kämpft und dann eine Niederlage einsteckt, dass man dann da wieder aufsteht. Inwiefern haben vielleicht auch deine Eltern damals von dir gelernt? Also was hast du damals mitgenommen von deinen Eltern, was du anders machen wolltest?
Ja, also zum Beispiel meine Eltern waren in der Politik und deshalb habe ich entschieden, dass ich auf gar keinen Fall in die Politik gehe, weil sie unter Zwängen standen, okay, unter die ich nicht geraten wollte.
Okay.
Und deshalb bin ich erst in die Politik gegangen, als diese Zwänge in der DDR in der Wendezeit sich aufhoben.
Okay, verstehe.
Vorher hätte ich das nie gemacht. Und andererseits habe ich festgestellt, dass die Kunst und Kultur für sie eine zentrale Rolle spielte. Und das habe ich dann versucht, auch für mich anzunehmen.
Mhm.
Und da musst du immer wissen, du kannst das schön finden, du kannst dir das ansehen, aber das heißt noch lange nicht, dass du wirklich was von Malerei verstehst. Du kannst Musik hören, die kannst du schön finden oder auch nicht schön finden, aber es heißt noch nicht, dass du wirklich was davon verstehst. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil man muss keine Fachkraft sein. Es gibt generell im Leben Experten und Generalisten. Experten verstehen von einer Sache so viel, dass sie sie nie erklären können. Und Generalisten verstehen von nichts etwas, können aber über alles reden. Die braucht man auch.
Wozu würdest du dich zählen?
Na, ganz klar bin ich ein Generalist.
Okay.
Und da habe ich einen Zeugen, Günther Jauch.
Okay, das ist okay. Ich bin sehr gespannt, wer sich nachher hier hinter dem Vorhang verbirgt. ich würde auch gerne nochmal auf diese Ideale eingehen, weil du ja gerade auch nochmal drüber gesprochen hast. Inwiefern sind die Ideale, für die du kämpfst, auch aus deiner eigenen Kindheit und aus deiner eigenen Historie entstanden?
Ja, habe ich schon gesagt, die haben was mit meiner Historie zu tun, die haben was mit meiner Kindheit zu tun. Also, um mal ein Beispiel zu nennen. Oder zwei Beispiele. Meine Eltern waren aktiv gegen die Nazis, haben gegen die Nazis gekämpft. Und es gab ein zweites Kind in meiner Schulklasse, dessen Eltern ebenfalls gegen die Nazis gekämpft haben. Und die anderen, da waren die Väter bei der Wehrmacht und so weiter und so weiter. Und ich habe Folgendes festgestellt, die Eltern dieser beiden Kinder, also von mir und von der anderen, hatten mehr zu sagen als die anderen, aber die anderen waren die Mehrheit.
Mhm.
Das hat mich in jeder Hinsicht nachdenklich gemacht. Das ist das eine. Das zweite,
inwiefern?
Dass ich gesagt habe, man darf als Minderheit über eine Mehrheit nur aus historischen Gründen vorübergehend regieren. Vielleicht für 5 Jahre und sagen, man muss alles umstellen und danach müssen aber wieder eindeutig demokratische Mehrheitsverhältnisse hergestellt werden, was aber nicht geschah. Das zweite Erlebnis war Folgendes. Mein Freund lebte mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern zusammen. Die Mutter war alleinerziehend für 3 Kinder, der Vater im Krieg gefallen. Die waren katholisch, was in der DDR kein Privileg war, ganz im Gegenteil. Und die hatte zwei Bücher, ein Kochbuch und eine Bibel. Und meine Eltern waren auch Verleger, wir hatten also tausende Bücher. Und da wusste ich, dass ich privilegiert bin im Vergleich zu ihm. Trotzdem ist er Oberarzt geworden. Darauf lege ich Wert, weil es wieder so andere Bildungswege gab, die er dann entsprechend genutzt hat. Und deshalb bin ich ein leidenschaftlicher Kämpfer, das habe ich aus dieser Zeit mitgenommen, für die Chancengleichheit aller Kinder und Jugendlichen beim Zugang zu Bildung, Ausbildung, Kunst, Kultur und Sport. Und die stellen wir nicht her in Deutschland. Aber die müssen wir herstellen. Wenn dann die Chancen nicht genutzt werden, das ist dann die Verantwortung der Eltern, auch der Kinder, aber vor allen Dingen der Eltern. Aber wenn wir die Chancen erst gar nicht bieten, das ist dann unsere Verantwortung. Und da kämpfe ich zum Beispiel mit Leidenschaft. Und das habe ich mitgenommen schon aus meiner Kindheit. Na, dann war das ja ganz andere Zeiten. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wenn du das erste Mal ins Ausland geflogen bist, da hat die ganze Straße gestaunt, weil die noch nie im Ausland waren. Und wenn du das erste Mal in deinem Leben mit dem Flugzeug geflogen bist, das war wie eine Reise zum Mond. Ja, das haben die Kinder gar nicht geglaubt. Das war insofern spannende Zeiten. Heute spielt das alles gar keine Rolle mehr. Es ist auch interessant zu erleben, wie sich die Maßstäbe so verändern im Laufe der Jahrzehnte.
Die Redaktion hat mir hier noch gerade eingeblendet, Verständigung in allen Sprachen. Bist du ein Sprachtalent?
Ungeheuer.
Ja?
Ich kann Deutsch und die Räubersprache und dann ist auch schon Sense. Also nein, ich bin überhaupt nicht fremdsprachenbegabt. Aber ich möchte zum Beispiel, dass wir in Europa etwas einführen, und zwar in ganz Europa, nicht nur in der EU, dass alle Kinder von der ersten Klasse an die gleiche Fremdsprache lernen. Damit eine Generation entsteht, die sich vollständig miteinander unterhalten kann. Das fände ich kulturell, aber auch politisch wichtig. Aber nun gibt es immer bessere Übersetzungsmaschinen, sodass wir wahrscheinlich irgendwann so ein Apparat auf der Stirn haben. Ich quatsche Deutsch, bin in Island und oben wird es isländisch geschrieben oder gesprochen. Keine Ahnung, aber da ist ja nun wieder die künstliche Intelligenz geradezu hervorragend, solche Dinge zu entwickeln.
Warum findest du es wichtig, dass vielleicht Kinder in der EU die gleiche Sprache sprechen? Also hast du auch so noch eine Vision für Europa?
Ja, eine kulturelle. Dass wenn wir eine Generation hätten, die sich in einer Sprache unterhalten könnten, also in einer Fremdsprache unterhalten könnten. Die Frage ist natürlich, welche wir nehmen. Alles spricht für Englisch, wie wir das nun allerdings Frankreich beibringen, weiß ich auch noch nicht. Aber ist auch egal. Also irgendwie müssten wir uns ja einigen. Und dann entsteht eine Generation, die miteinander sprechen kann und sich deshalb auch besser verständigen kann. Das heißt, da kriegst du mehr Diplomatie, mehr Interessenausgleich hin, als wenn das über Fremdsprachen und Dolmetscher zu laufen hat. Da bleibt immer eine Fremdheit bestehen.
Wie verstehe ich das richtig? Also eine ganz neue Sprache?
Nein. Das hat gar keinen Sinn. Das ist mit den Kunstsprachen ist versucht worden, mit Esperanto und alles. Das hat ja nie wirklich geklappt. Nein, man muss eine lebendige, existente Sprache nehmen. Dann ist natürlich eine Bevölkerungsgruppe bevorzugt, ne? Weil die können dann eine andere Fremdsprache in der Schule lernen. Aber obwohl das so ist, bin ich trotzdem dafür. Also,
Englisch haben wir ja schon mal einen Ansatz, oder?
Na klar, von Russland bis England haben alle die gleiche Fremdsprache in der ersten Klasse mit gleicher Stundenzahl. Das ist richtig dogmatisch festgelegt, weil wir eine Generation haben wollen. Also alle Länder machen mit, die Ungarn und die Bulgaren und die Italiener und so weiter. Und das wäre so ein kleiner Traum von mir. Das würde eine spannende Generation entstehen.
Mal sehen, ob das noch kommt irgendwann. Chancengleichheit hatten wir ja vorher noch drüber gesprochen. Warum glaubst du, sind wir noch nicht da, dass wir Chancengleichheit haben?
Weil die Eltern, die elitären Eltern, immer sich extra besonders gute Bedingungen für die eigenen Kinder wünschen und das auch durchsetzen. Ich habe nichts gegen Spezialschulen, also eine Schule für Ballett, eine Schule für Musik, eine Schule für alte Sprachen, eine Schule für neue Sprachen, eine Sportschule, habe ich nichts dagegen. Die Frage ist immer der chancengleiche Zugang. Und wenn ich Kinder nach der vierten Klasse trenne, grenzt sich nur sozial aus. Und das ist falsch. Und wenn man sich dann die Bildungssysteme in Frankreich und Finnland ansieht, stellt man fest, dass dort viel mehr Kinder von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das Abitur machen als in Deutschland. Also kann man ja mal von den Strukturen dort was übernehmen. Passiert aber nicht. Das war zum Beispiel spannend, dass der Kennedy in den USA erst eingeführt hat, dass es Elite-Universitäten gibt, wo, ich glaube, 40% ein Stipendium erhalten und 60% Gebühren bezahlen müssen, damit eben auch andere Schichten der Bevölkerung eine Chance hatten, dort zu studieren.
Und warum ist es aber von der Politik bis jetzt auch noch nicht verändert worden? Weil ich meine, Chancengleichheit ist ja erstmal ein Ideal, was wahrscheinlich irgendwie viele Menschen in der Politik verfolgen, kann ich mir vorstellen, hoffe ich zumindest. Warum ist es von dort nicht durchgesetzt worden bisher?
Weil wenn ich zur Elite gehöre und ich habe ein Kind und ich halte das für begabt, will ich nicht, dass das von Leuten aus anderen sozialen Schichten in der Entwicklung aufgehalten wird. Und das glauben sie. Sie sagen sich, wenn man früher trennt und mein Kind kommt gleich in die Gymnasialstufe, wird es ganz anders gefördert. Und dabei verkennen sie, dass man neben Wissen auch das Leben kennenlernen muss, unterschiedliche soziale Strukturen kennenlernen muss, dass das alles einen Menschen mitprägt. Die zweite Ursache besteht darin, dass wir nur 16 Bundesländer haben, deshalb haben wir 16 verschiedene Schulsysteme. Mhm. Und das ist auch nicht zu korrigieren, denn dann müsstest du eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat haben und der Bundesrat müsste sagen, ja, wir stimmen zu, dass wir mit Bildungspolitik nichts mehr zu tun haben. Das geht an den Bund. Kannst du vergessen. Kannst du einfach vergessen. Aber eins könnte man erreichen. Im Grundgesetz steht, dass es hinsichtlich der Schulsysteme ein Kooperationsverbot gibt. Und ich möchte gerne ein Kooperationsgebot, damit aus jeder Stadt, aus jedem Ort ein Zeugnis der gleichen Klasse gleichwertig wird.
Wie realistisch ist das?
Das ist noch zu schaffen. Okay. Also mehr nicht. Aber das vom Verbot zum Gebot, das wäre dann so ein Kompromiss mit der CSU. Wenn die dafür was anderes bekommen, denn die haben das reingedrückt, dieses Kooperationsverbot, dass du das also wieder rausdrückst, weil ihnen etwas anderes wichtiger ist. Anders geht es ja nicht in der Politik, sonst kommst du zu keinen Kompromissen.
Ist es deprimierend, wenn man mit Idealen irgendwie in die Politik geht und dann merkt, dass man sich auch an das System anpassen muss, um die Ideale durchzusetzen?
Das kann für viele so sein. Aber wenn du Anwalt warst und gelernt hast, mit Siegen und Niederlagen umzugehen, dann hältst du das aus.
Okay. Was macht man, wenn man kein Anwalt war und in die Politik
geht? Dann ist es schwer. Das ist so schwer.
Ja, okay.
Das ist schwer. Weil da ist sozusagen von Berufswegen für den Anwalt vorgesehen, Niederlagen und Siege zu erleben. Bei der anderen ist das anders. Du bist jung, du bist erfolgreich, du kommst in ein Unternehmen, du steigst auf, steigst nochmal auf, steigst nochmal auf. Und plötzlich passiert das Gegenteil. Man ist null darauf vorbereitet. Da braucht man wirklich Freundinnen und Freunde, die einem helfen, weil man sonst daran fast zugrunde gehen kann.
Gab es auch mal einen Punkt, wo du gesagt hast oder wo du fast gesagt hättest, ich will nicht mehr weitermachen, ich schmeiß alles hin, also sowohl als Anwalt als auch als Politiker?
Na klar. Ich glaube sogar öfter.
Gab es da einen Moment, den du mit mir teilen kannst?
Also es gab mal einen Moment, wo alle, die an meiner Seite standen, über mich herfielen. Und jeder beschwerte sich über was anderes, das werde ich nicht vergessen. Und das ging einen ganzen Abend, und zwar Anfang Januar 1990. Und da kam ich raus und habe gesagt, warum tue ich mir diese Scheiße eigentlich an? Und dann am nächsten Morgen habe ich aber mich wieder zusammengerissen. Daran kann ich mich wirklich noch gut erinnern.
In welchem Zusammenhang war das? Also um welches Thema ging es da?
Ach, da ging es um politische Themen und wie ich sie behandelt habe und wann ich sie zusammengerufen habe und ob das nicht zu spät war. Ich hatte jeden Tag 18 Termine. Ich sah schon gar nicht mehr durch. Und dann wurde ich nur beschimpft. Und ich weiß nicht, es war nicht so gewichtig, aber es war die Atmosphäre, die mich so gestört hat.
Also die Atmosphäre der Kritik oder?
Nein, die Atmosphäre der Abfälligkeit, des Besserwissens. Sie konnten sich ja in meinen Arbeitsalltag Alltag überhaupt nicht hineindenken und hatten null Vorsicht dabei. Und das versuche ich immer zu lernen, eine gewisse Vorsicht an den Tag zu legen, bevor ich ein endgültiges Urteil fälle. Denn wir alle sind geprägt durch viele Vorurteile und die sollte man versuchen abzubauen.
Mhm. Geht man da auch manchmal dann unsicher ins Bett? Also ich kann mir das gar nicht irgendwie vorstellen, wenn man so große Entscheidungen quasi zu treffen hat und dann ja dann auch irgendwie Kritik und Gegenwind erfährt, zweifelt man dann manchmal dann auch an sich und an seinen Entscheidungen?
Nein, das Problem bei mir zumindest besteht im Folgenden. Wenn ich etwas nicht gedanklich zu Ende gedacht habe, wenn ich darüber nachdenke oder mich ärgere, ja, dann schlafe ich nicht ein. Dazu ist dann mein Geist viel zu lebendig. Der hört dann nicht auf. Wenn ich dann so mich beruhigt habe oder sage, ja, so machst du es, wenn ich so eine Entscheidung gefunden habe, dann kann ich auch einschlafen.
Okay. Und was machst du dann, wenn du manchmal diese Momente hast und nicht einschlafen kannst? Gibt es da ein Ritual oder einen Trick?
Nee. Gibt's keinen. Dann gucke ich ein bisschen Fernsehen und hoffe, das ist so kurz langweilig, dass ich dadurch einschlafe, aber dann kann ich das nicht länger sehen. Dann fange ich an zu lesen, dann werde ich müde, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich auf der vorigen Seite gelesen habe. Also das ist schon quälend, aber es ist selten. Glücklicherweise selten, aber es kommt vor.
Okay. Dann sage ich ganz lieb Danke für das Gespräch und bin natürlich jetzt sehr gespannt, wer sich jetzt hinter diesem Vorhang da verbirgt und würde einfach mal rüberkommen.
Also die Idee dieses Podcasts, wie ich sage, finde ich deshalb gut, weil man in der Sache antworten muss, ohne immer seine Persönlichkeit so einzubringen, dass man das sofort individualisieren kann. Und da wird man gezwungen, anders über Antworten nachzudenken. Und ich finde ja, dass Sissi das auch kann, weil sie in der Lage ist, permanent neue Fragen zu stellen. Und sie ist ja nur im Kopf darauf vorbereitet, aber nicht schriftlich darauf vorbereitet. Und sie kriegt das einfach blendend hin. So, und nun habe ich das erste Mal gemacht. Das reicht für eine Weile. Anstrengend war es auch, aber auch schön.
Ich wusste bei Gregor Gysi schnell, dass da ein weiser und eloquenter Gesprächspartner sitzen muss. Schon allein, weil er mich gesiezt hat. Und ich habe mir auch schon gedacht, dass er in seiner politischen Karriere wahrscheinlich schon einiges abgerissen hat. Aber ich wusste nicht, wer er ist. Also ich hätte auch vorher keinen Namen nennen können, bevor ich um die Ecke gelaufen bin. So im Nachhinein finde ich es einfach toll, wie viele Dinge er mit mir geteilt hat. Wie zum Beispiel diesen Satz, dass man Menschen nicht hassen sollte, auch wenn sie einen hassen, weil man sonst seine Souveränität verliert. Das ist auf jeden Fall was ich mir behalten möchte.
Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp von uns. Die Entscheidung. In dem Podcast geht es jeden Monat um eine politische Entscheidung, die bis heute beeinflusst, wie wir leben. Mal sind es große Wendepunkte wie der Atomausstieg oder offene EU-Grenzen, mal Entscheidungen, deren Tragweite man erst später erkannt hat, wie etwa das Aussetzen der Wehrpflicht. Den Link findet ihr in den Shownotes.